Liebe Gemeinde, wir sind ja gerade mitten in der Passionszeit. In dieser Zeit schauen wir ganz bewusst auf die Leiden, die Jesus durchlitten hat. Also insbesondere Karfreitag, versteht sich. Heute allerdings wird es ein bisschen grundsätzlicher um das Thema Leid gehen. Und insbesondere auch um die Frage, wie man denn damit umgehen soll. Wenn man in der Bibel nach Stellen zum Thema Leid sucht, dann gibt es einen Menschen, an dem man nicht vorbeikommt. Was meint ihr, wer könnte es sein? Genau, Hiob, ganz richtig. Auch wenn die meisten von euch die Geschichte von Hiob vermutlich gut kennen, trotzdem zuerst noch einmal ein ganz kurzer Abriss davon, was da genau passiert ist. Hiob ist ein guter und frommer Mann. Die Bibel erzählt, dass er sich vom Bösen fernhält und Gott mit Ehrfurcht begegnet. Und das tut er alles sehr, sehr gewissenhaft. Wenn seine Kinder zum Beispiel eine Party gefeiert haben, steht er ganz früh am Morgen danach auf und bringt für jedes seiner Kinder dann ein Brandopfer dar. Nur für den Fall, dass sie sich irgendwie versündigt haben. Also zum Beispiel irgendwie in Gedanken Gott gelästert haben oder so. Man kann also sagen, Hiob macht alles Menschenmögliche und macht das sehr gut. Und nach damaligen Maßstäben steht er unglaublich gut vor Gott da damit. Außerdem, Hiob ist reich. Nach damaligen Verhältnissen so richtig, richtig reich. Über 11.000 Tiere gehören ihm, verschiedenste, und dazu entsprechend viele Hirten, Knechte, Mägde und was sonst halt so noch dazugehört. Und er hat auch reichlich Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter. Und dazu auch schon etliche Enkelkinder. Und dann geht innerhalb von wenigen Minuten alles den Bach runter. Es fängt damit an, dass ein Knecht angelaufen kommt und ihm berichtet, völlig außer Atem, dass Räuber aus Arabien eingefallen sind und sämtliche Kühe und Ziegen gestohlen und die Hirten alle umgebracht haben. Bloß er wurde am Leben gelassen, um es ihm berichten zu können. Der Knecht ist kaum fertig, da kommt der nächste Knecht schon angelaufen. Der erzählt, dass gerade Feuer Gottes vom Himmel gefallen ist, also vermutlich ein Meteorit oder sowas in der Art, und Hiobs Schafherde mit sämtlichen Hirten komplett ausgelöscht hat. Und schon kommt der nächste Knecht angelaufen. Nomaden sind eingefallen und haben Hiobs Kamele geklaut. Und auch sämtliche Hirten und die dazugehörten alle umgebracht. Und wenn man schon denkt, es kommt nicht noch schlimmer, es kommt noch ein Knecht. Und es wird richtig hart. Er sagt, Hiob, deine Kinder sind allesamt tot. Ein Sturm hat das Haus von Hiob zum Einsturz gebracht. Die Familie war gerade drin und sämtliche Kinder sind tot. Keiner hat überlebt. Hiob zerreißt sein Gewand, schert seinen Kopf kahl und trauert. Und selbst dabei bleibt er vorbildlich fromm. Er macht Gott keine Vorwürfe. Er sagt nicht, warum ist das passiert? Warum hast du das zugelassen? Sondern er sagt nur den berühmten Satz, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Aber es kommt noch schlimmer. Nicht nur, dass Hiob innerhalb von einem Tag zum reichsten Mann der Gegend, zu einem Obdachlosen geworden ist, jetzt wird er auch noch krank. So richtig, er bekommt am ganzen Körper eitrige Geschwüre, so richtig eklig und ziemlich, ziemlich schmerzhaft. Nun sitzt er im Dreck und kratzt sich mit einer Tonscherbe die juckenden Wunden. Und seine Frau kehrt ihm den Rücken. Hiob geht es so richtig, richtig dreckig. All sein Reichtum, futsch. Seine Kinder, tot. Eiternde Geschwüre von Kopf bis Fuß und seine Frau verlässt ihn. Aber eins bleibt ihm noch. Er hat Freunde. 3 Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar. Und die kommen zu ihm. Als sie da hinkommen, erkennen sie ihn erst gar nicht wieder von weiter weg. Dann erkennen sie ihn und verstehen, was alles passiert ist. Und auch sie zerreißen ihre Kleider und klagen laut. Und sie setzen sich zu ihm, bleiben bei ihm. 7 Tage und 7 Nächte lang sitzen sie da so. Aus seelsorgerlicher Perspektive ist das ganz hervorragend, muss man sagen. Sie versuchen ihn nicht mit billigem Trost oder gut gemeinten Worten irgendwie zu trösten. Wie denn auch? Was soll man einem Menschen in Hiobs Lage denn auch Tröstliches noch sagen können? Nein, sie sind ganz einfach bei ihm. Sie sitzen bei ihm, schweigen mit ihm und trauern mit ihm und halten mit ihm gemeinsam den Schmerz aus. Wirklich gut. Genau das Richtige in der Situation. Dann tun sie allerdings etwas, was viele Menschen in harten Situationen tun. Sie fangen an, nach dem Warum zu suchen. Warum ist Hiob, der so ein guter und frommer Mann ist, warum sind ihm diese ganzen Katastrophen alle zugestoßen? Warum ist ihm all dieses Schreckliche widerfahren? Und genau da sind wir bei einem der großen Knackpunkte, mit dem die Bücher, die später im Alten Testament aufgeschrieben wurden, sich dann herumschlagen. Um das Ganze einmal kurz zu umreißen, fast im ganzen Alten Testament rechnete man ganz fest mit dem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das bedeutet in etwa, Gott herrscht über diese Welt und sorgt für Gerechtigkeit. Er belohnt die Frommen und bestraft die Gottlosen. War zum Beispiel ein König fromm und hörte auf Gott, gewann er Kriege, eroberte seine Feinde und dem Land Israel ging es richtig, richtig gut. Gott treu zu sein bewirkte, dass man mit Kindern, mit Familie, mit Reichtum und mit Erfolg gesegnet wurde. So ging man jedenfalls fest davon aus. An diesen Grundsatz glauben auch die drei Freunde. Dementsprechend kommen sie zu dem Schluss, dass Hiob irgendwie was falsch gemacht haben muss. Dass er so perfekt gar nicht sein kann. Und dass er ziemlich schlimm gesündigt haben muss, denn diese Katastrophen, das ist ja schon eine ganz schön große Strafe. Hiob allerdings beharrt darauf, dass er nichts falsch gemacht hat. Und dass dieses Unglück entsprechend eben auch irgendwie keine Strafe von Gott sein kann. Sie diskutieren dann sehr lange und sehr viel hin und her. Und die drei Freunde bleiben dran und versuchen sehr hartnäckig Hiob zu überführen, was er denn falsch gemacht hat. Sie überlegen und malen sich aus, wie er gesündigt haben könnte und sind dabei auch sehr kreativ. So reden sie ziemlich lange und ziemlich intensiv auf Hiob ein und er antwortet immer wieder. Und unser Predigttext ist in Hiob 19, der ist irgendwo dazwischen. Als die Freunde gerade fertig sind, und Hiob wieder an der Reihe ist. Und da sagt Hiob zu seinen Freunden gerade Folgendes in Hiob 19. Meine engsten Freunde verabscheuen mich. Sogar diejenigen, die mir am liebsten sind, stehen mir feindselig gegenüber. Meine Haut klebt nur noch an den Knochen. Nur das nackte Leben ist mir noch geblieben. Hab Mitleid mit mir. Ihr seid doch meine Freunde. Denn Gott hat mich mit diesem Unglück geschlagen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann hört ihr endlich auf, mich zu zerfleischen? Ach, wenn ich mir doch wünschen könnte, dass meine Verteidigungsrede aufgeschrieben wird, wie bei einer Inschrift, die man in den Stein ritzt. Mit einem Meißel soll man sie in den Fels hauen und ihre Buchstaben mit Blei ausgießen. Das machte man, damit man die Buchstaben auch von weiter weg sehen konnte. Das Blei ist ja dunkel. Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert bin ich, bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen und er wird für mich kein Fremder mehr sein. So wird es sein, auch wenn ich schon halb tot bin. Hiob ist ganz schön am Ende und er kann die Vorwürfe seiner Freunde nicht mehr ertragen. Sie meinen, er müsste das alles doch irgendwie verdient haben. Hiob allerdings hofft noch auf Gott. Wenn Gott gerecht ist, dann wird wenigstens er für ihn eintreten und aufzeigen, dass Hiob unschuldig ist. Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen, sagt Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Übrigens auch mein Konfirmationsspruch. Der war schön kurz und gut zu merken damals. Die Reden der Freunde und Hiobs Antworten, das zieht sich noch über etliche Kapitel weiterhin, aber auch hier zeichnet sich schon ab, was dann kommt. Irgendwann hat Hiob die Nase voll von seinen Freunden und er fängt an, Gott herauszufordern. Er klagt Gott an. Für ihn gibt es nur noch zwei mögliche Erklärungen. Entweder Gott hat das Leid zugelassen, dann herrscht er nicht wirklich gerecht, dann ist er nicht allmächtig. Oder aber Gott selbst ist böse und nicht gerecht. Aber vor dieser Möglichkeit fürchtet Hiob sich. Er will daran festhalten, dass Gott gerecht ist, auch wenn er das Ganze gerade nicht verstehen kann. Gegen Ende des Hiob-Buches passiert dann Folgendes. Ein riesiger Sturm zieht auf und aus diesem Sturm heraus spricht Gott. Er stellt sich Hiobs Anklagen und fordert Hiob wiederum heraus. Richtig? Ja. Genau. Genau. Gott sagt zu Hiob da Folgendes. In Hiob 38 ist das. Wer ist es, der meinen Plan verdunkelt, mit Worten, gesprochen ohne Verstand? Nun sei ein Mann und steh mir Rede und Antwort. Ich will dir meine Fragen vorlegen. Belehr mich doch, wenn du es kannst. Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Erzähl es mir, wenn du es weißt. Wer bestimmte, wie groß die Erde sein soll? Wer bestimmte, wie groß die Erde sein soll? Wer hat sie mit der Messschnur ausgemessen? Du kennst dich doch damit aus, oder etwa nicht? Auf welchem Sockel stehen ihre Pfeiler? Wer hat den Grundstein für die Erde gesetzt? Es zieht sich auch noch eine Weile hin. Im Wesentlichen hält Gott Hiob hier vor, wie groß und mächtig er ist. Er erzählt, wie er die Erde gebaut und geschaffen und das komplette Universum geschaffen hat. Dann aber auch noch, wie er sich bestimmte Details überlegt hat. Ganz feine Sachen in der Schöpfung, zum Beispiel wie etwa Gazellen gebären. Oder wie Löwen und Wildesel fressen und verdauen und solche Dinge. Lest dazu Kapitel 38 bis 41 in einer ruhigen Minute später mal selbst. Unterm Strich, zusammengefasst, gibt Gott Hiob insgesamt drei Antworten auf die große Frage. Die erste Antwort lautet, Hiob hat mit seinem Leben nur einen ganz, ganz kleinen Horizont. Und es steht ihm überhaupt nicht zu, Gott zu beurteilen. Der kleine Ausschnitt des Gesamtbildes, den Hiob da überhaupt zu sehen bekommt in seinem Leben, der reicht nicht mal im Ansatz dafür aus. Das zweite ist, Gott sagt, die Welt ist viel größer und komplizierter, als du es dir ausmalen kannst, Hiob. Genauso ist eben auch die Gerechtigkeit viel größer und komplizierter. Als auch bloß dieser simple Grundsatz, wenn ich fromm bin, dann werde ich von Gott belohnt. So einfach ist das nicht, sagt Gott. Und das Dritte, die Welt ist, zumindest im Moment, nicht darauf ausgelegt, Leid zu verhindern. Gott entschuldigt sich dann bei Hiob und gesteht ein, dass er sich im Ton vergriffen hat. Durchaus auch nachvollziehbar. Danke. Wichtiger Hinweis. Hiob entschuldigt sich bei Gott, sich im Ton vergriffen zu haben. Wohlgemerkt, durchaus auch verständlich, es war eine ganz schön emotionale Achterbahn für Hiob. Und dass er da ein bisschen über die Stränge geschlagen hat mit seinen Anklagen gegen Gott, ist nur total verständlich. Gott wiederum lobt Hiob für seine Ehrlichkeit, dafür, wie sehr er mit dieser Frage auch gerungen hat, und insbesondere auch dafür, dass er mit all seiner Wut und Verzweiflung und auch mit seinen Anklagen zu Gott gekommen ist. Dass er ihm das vor die Füße geworfen hat. Das Ganze endet dann damit, dass Gott Hiob seine Familie und sein Vermögen wiederherstellt. Nicht als Belohnung, weil Hiob so ein frommer Mensch wäre, sondern aus reiner Großzügigkeit und als Geschenk. Auch wenn die Erzählung von Hiob ja schon ein bisschen älter ist, ist sie trotzdem hochaktuell. Denn gerade dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, bei dem schon da am Ende des Alten Testaments gemerkt wird, das klappt irgendwie nicht mehr so richtig, das funktioniert so nicht, der ist heute, glaube ich, nämlich wieder sehr beliebt, wenn auch in so ein bisschen abgewandelten Formen. In all den verschiedenen Varianten, die ich davon so ein bisschen entdeckt habe, steckt irgendwie der Gedanke drin, dass es irgendeine kosmische Gerechtigkeit geben muss in dieser Welt. Zuerst einmal gibt es Menschen, die an sowas wie Karma glauben. Sinngemäß, wenn ich andere schlecht behandle, dann passieren mir schlechte Dinge und umgekehrt, wenn ich Gutes tue, dann wird mir auch Gutes im Leben widerfahren. Dann gibt es davon noch so ein bisschen die, ich nenne es mal die Gutmensch-Variante. Da wird nicht unbedingt von Karma gesprochen, aber der Grundgedanke ist ähnlich. Wenn ich gute Taten tue, passiert mir Gutes. Ich bin doch ein guter Mensch. Und umgekehrt, Leute, die schlimme Sachen machen, da ist es irgendwie abzusehen, dass es denen irgendwann schlecht gehen wird. Umgekehrt taucht bei Katastrophen gerade da oft die Frage auf, warum passiert das ausgerechnet mir? Womit habe ich das verdient? Die letzte Variante, die ich entdeckt habe, die kommt erstmal sehr christlich daher. Und ich habe gehört, das ist tatsächlich eine Sicht der Dinge, die in Amerika sehr verbreitet sein soll. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das korrekt bezeichnet, aber ich kenne es als das sogenannte Wohlstandsevangelium. Eine der Grundannahmen ist dort, wenn Gott deine Gebete nicht erhört, dann hast du einfach nicht genug gebetet. Streng dich mehr an. Und ebenso auch, wenn du reich bist, dann hat Gott dich besonders reich beschenkt. Erstmal ja durchaus nicht falsch, aber das wiederum zeigt, dass du ein besonders guter Christ sein musst. Das heißt, wenn man reich ist, dann zeigt das, ich bin ein guter Christ. All diese modernen Varianten, die gehen irgendwie davon aus, dass es eine universelle oder göttliche Gerechtigkeit in der Welt geben muss, die hier am Werk ist. Dass das so mit der Realität ein bisschen schwer zu vereinbaren ist an vielen Punkten, das haben auch schon andere Schreiber neben Hiob festgestellt im Alten Testament. Besonders der Schreiber des Buches Prediger lässt sich darüber sehr viel aus. Er beobachtet, es gibt fromme Menschen, richtig, richtig fromme und gotttreue Menschen, denen es richtig dreckig geht. Umgekehrt gibt es wiederum die, die stehlen, betrügen, sich an den Armen bereichern und ein Leben in Saus und Braus führen, und denen geht es richtig gut. Es kommt keine göttliche Strafe, wie sie es verdient hätten, wie man es erwarten müsste. Und genauso sieht auch meine Wahrnehmung aus, davon, wie das so läuft. Guten Menschen passieren im Leben richtig beschissene Sachen. Und genauso gibt es einfach unglaublich böse Menschen, die völlig ungestraft davonkommen. Ganz grundsätzlich ist dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit für mich aber ein ganz starkes Zeichen dafür, dass wir Menschen spüren, dass es eigentlich anders sein müsste. Dass wir wissen, dass diese Welt nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Biblisch gesprochen würde ich sagen, die Welt ist ursprünglich gut geschaffen worden, sehr gut sogar, und gerecht. Nach dem Sündenfall ist es jetzt eben, wie es ist, ungerecht. Wir leben in einer gefallenen Welt, könnte man fromm sagen. Aber das wird eben auch nicht immer so bleiben. Wenn Gott die Welt eines Tages neu machen wird, da sind wir wieder bei dem Thema Offenbarung, wie wir es im Bibelkreis ja auch schon mal angefangen hatten vor längerer Zeit. Wie es in Offenbarung beschrieben wird, eines Tages wird Gott das alles in Ordnung bringen und die Welt neu schaffen. Dann wird es wieder gut sein und gerecht. Trotz allem bleibt natürlich die große Frage im Raum bestehen, wenn es einen guten Gott gibt, der es gut mit mir meint und der über diese Welt herrscht, warum gibt es dann eben so viel Leid in der Welt? Die große Warum-Frage, wie ich sie nenne. Spannenderweise liegen die Antworten, die Hiob gibt, oder die das Hiob-Buch gibt insgesamt, relativ dicht an dem, was ich auch darauf antworten würde. Ich würde als Begründung allerdings zusätzlich noch den freien Willen mit ins Feld führen. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden. Und mit diesem großen Geschenk kommt aber auch ganz viel Verantwortung. Ganz egal, was ich tue, meine Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Logisch irgendwie. Und diese Welt ist eben ein riesiges und komplexes System, in dem alles irgendwie zusammenhängt. Und dadurch ist sie eben leider auch ungerecht. Eben weil andere Menschen die Konsequenzen meiner Entscheidung abbekommen und ich die Konsequenzen der Entscheidung von anderen Menschen. Ganz simples Beispiel. Wenn ich zum Beispiel während des Lockdowns 10 Pakete Klopapier kaufe, dann kann es gut sein, dass die 5 Menschen, die nach mir zum Aldi kommen, dann kein Klopapier mehr abbekommen. Im Großen und Ganzen ist das natürlich noch viel, viel komplexer und komplizierter. Zum Beispiel, wir großen, reichen Länder treiben den Klimawandel voran. Die Konsequenzen davon tragen oft aber eben die armen Kleinländer, die gar nicht so viel dazu beitragen. Denn die haben dann mit den Stürmen, den Überflutungen und den Dürrekatastrophen zu kämpfen, wegen denen dann Menschen sterben, ertrinken und verhungern müssen. Und das ist natürlich mega ungerecht im Großen und Ganzen. Kurz gesagt und zusammengefasst, die Welt ist ein unglaublich komplexes System, in dem alles miteinander zusammenhängt. Und viel von dem Leid in der Welt entsteht einfach auch durch uns Menschen und unsere Entscheidungen. Und dass dieses Leid nicht den Verursacher trifft, sondern oft die, die dafür nichts können, das ist ganz schön hart und ungerecht. Und wo bleibt in dem Ganzen dann Gott? Einerseits bedeutet das mit dem freien Willen, wie ich schon angedeutet habe, Verantwortung und Konsequenzen für unsere Taten. Und wir sind verantwortlich für das Leid, das durch unsere Taten entsteht. Und um nochmal auf den freien Willen zurückzukommen, es wäre ja nicht wirklich freier Wille, wenn Gott all das Leid einfach verhindern würde. Wenn Gott all die Konsequenzen, die aus unserem Tun entstehen, wenn er sie einfach verhindern würde. Natürlich fühlt sich das ungerecht an, aber diese Verantwortung finde ich wichtig, nicht kleinzureden. Andererseits glaube ich aber auch, dass Gott durchaus auch viel öfter in diese Welt eingreift und Schlimmes verhindert. Und oft bekommen wir das, glaube ich, gar nicht mal so mit. Weil wenn eine Katastrophe nicht passiert, dann merkt man das ja oft gar nicht so. Es gibt dabei auch Momente, wo wir das merken, dass wir bewahrt bleiben, dass Gott eingreift und verhindert, dass Schlimmes passiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns an diese Momente erinnern, wo wir das mitbekommen haben. Eben gerade dann, wenn uns was Schlechtes passiert und wir die Tendenz haben, Gott anzuklagen und zu sagen, warum hast du das nicht verhindert? Warum passiert mir das? Schließlich finde ich es noch eine ganz spannende Frage, ob mein Horizont denn ausreicht, um zu beurteilen, was gerecht ist oder nicht. Da hat mir Hiob auch noch mal einiges zum Nachdenken mitgegeben, muss ich sagen. Denn nach welchen Maßstäben ich beurteile, was gerecht ist, das kann jemand anders ja völlig anders sehen. Und wer sagt mir, dass ausgerechnet ich habe mit meiner Sicht, dass ausgerechnet ich Recht habe mit meiner Sicht der Dinge? Außerdem ist Leid ja auch eine subjektive Sache in zwei Richtungen. Auf der einen Seite, ich würde schon sagen, dass ich nach meinen Krampfader-OPs ein bisschen gelitten habe. Gerade dann am Anfang, wenn ich die Kompressionsstrümpfe, die so ziemlich eng waren, dann über die Schnittwunden ziehen musste. Das war schon ganz schön schmerzhaft manchmal. Darüber wird ein Mensch, der zum Beispiel mit einem amputierten Bein leben muss, nur lachen können. Und völlig zu Recht. Wenn ich mir diesen Menschen anschaue, dann sind meine Schnittwunden, die ich bekommen habe, dagegen ja doch irgendwie ziemlich harmlos und auch vielleicht ein bisschen lächerlich. Umgekehrt gilt aber auch, gerade weil Leid eben so eine subjektive Sache ist, ist es wichtig, das Leid von den anderen Menschen ernst zu nehmen und nicht zu verharmlosen. Auch gerade dann, wenn ich die Ursache vielleicht irgendwie als eher klein und lächerlich beurteile. Ich erinnere mich zum Beispiel, in Kiel bei den Pfadfindern kam einer von den Jungs damals ganz aufgelöst an und erzählte, dass seine Freundin sich von ihm getrennt hat. Sie waren ganze 2 Tage zusammen gewesen. In dem Moment musste ich mich schon ein bisschen zusammennehmen, weil ich dachte, 2 Tage ist jetzt nicht so lang, aber dem ging es richtig, richtig dreckig. Und es war wichtig, dass ich ihn daran ernst genommen habe, auch um ihn trösten zu können. Nochmal zusammengefasst würde ich sagen, grundsätzlich, die Welt ist leider eben ungerecht und wir Menschen sind für viel von dem Leid, das passiert, selbst verantwortlich. Zumindest im Großen und Ganzen und untereinander. Tröstet das jetzt irgendwie, wenn ich gerade damit hadere und damit ringe wie Hiob? Nö, definitiv nicht. Aber die große Frage nach dem Warum hinter dem Leid, warum passiert das, ist ja auch eigentlich ein Versuch, damit irgendwie umzugehen. Wenn ich zum Beispiel weiß, wer schuld an etwas ist, dann kann ich meine Wut und meine Trauer gegen diese Person richten. Und wenn ich das Warum verstehe, dann besteht in manchen Fällen ja auch theoretisch die Möglichkeit, dass ich es verhindern kann, dass es wieder passiert. Das große Grundproblem mit dem Leid ist aber eben, dass wir in vielen Fällen schlicht und einfach machtlos dagegen sind. Oh, wir haben Besuch. Ach, richtig. Genau, das große Grundproblem ist, dass wir in vielen Fällen eben leider einfach machtlos sind. Und das gefällt uns nicht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch trotzdem damit umgehen können mit diesem Leid. Und genau das ist die Stelle, wo das Hiob-Buch so richtig zum Strahlen kommt. Denn die Pointe bei Hiob ist nicht, dass die Welt ungerecht ist und wir uns damit abfinden müssen. Die Pointe ist, dass wir mit Gott nicht allein vor diesem Leid stehen. Gott kümmert sich um uns. Und wie schon Hiob ruft Gott auch uns auf, ihm zu vertrauen in dem Ganzen, auch wenn wir es nicht verstehen. Er weiß, was er tut, auch wenn wir nicht sehen können, wie das alles zusammenhängt. Und es ist total in Ordnung und auch mega wichtig, dass wir unseren Frust zu Gott bringen, dass wir ihm unsere Wut, unsere Trauer und unsere Verzweiflung vor die Füße werfen und ihn auch anklagen, eben wenn wir uns alleine fühlen und es nicht verstehen. Gott kann das ab. Und Hiob hat das wunderbar vorgemacht. Und wie gesagt, gerade dafür lobt Gott ihn auch. Alles in allem, durch manches Leid muss man eben durch im Leben. Und viel von diesem Leid wird am Ende des Tages grausam und sinnlos bleiben. Aber Gott lässt uns nicht allein damit. Und genau da sind wir auch wieder bei Ostern. Jesus weiß, was Leiden bedeutet, wie sich das anfühlt. Jesus weiß, wie dunkel der Tunnel oft sein kann. Erinnert euch an letzten Sonntag, an die Predigt. Ich zitiere noch auch vom letzten Sonntag aus 2. Korinther 1, wie Paulus das so schön auf den Punkt gebracht hat: Uns wird im reichen Maß das Leid zuteil, das Christus erlebt hat. Aber genauso erfahren wir in reichem Maß auch die Ermutigung, die er schenkt. Gott beschützt uns zwar nicht immer vor dem Leid, aber er ist immer bei uns und geht mit uns, wenn wir da durch müssen und es ertragen müssen. Und mit Hiob können wir dann in solchen Situationen vielleicht auch sagen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen und er wird für mich kein Fremder sein. So wird es sein, auch wenn ich schon halb tot bin. Amen.